Möchte gerne noch mal beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir nicht aus uns selbst heraus leben müssen, sondern dass wir von dir her Weisung kriegen für unser Leben. Und ich will dich jetzt bitten, Herr, dass du jetzt bei uns bist, dass du diese Predigt segnest, dass du dein Wort segnest und dass du jetzt redest. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man in der Internet, einer der Internet-Suchmaschinen sucht, und zwar nach Gärten der Begegnung, da wird man erstaunlich schnell fündig. Überall in Deutschland, Burgdorf glaube ich nicht, könnte mich gerne eines Besseren belehren, aber überall in Deutschland gibt es Gärten der Begegnung. Das haben zumeist Menschen angelegt, einfach so Bürger, die gesagt haben, wir wollen gerne so einen Garten haben, wo wir miteinander uns begegnen können. Ich habe mal ein paar sozusagen angepinnt. Unter anderem einen aus Marzahn-Hellersdorf oder aus Rottenburg. Da fand ich ja ganz besonders toll diesen Wagen da mit diesen Zwergen drauf. Ich weiß nicht, ob man da drinnen sich bei Regen dann zusammentun kann, miteinander eben Begegnung haben kann. Und es gibt noch so ein paar andere Orte. Man hätte das noch mehr Orte hier anpinnen können. Also man findet da ganz viel. Gärten der Begegnung dienen dem Ausgleich vom Alltag, der Entspannung, der zweckfreien Begegnungsmöglichkeiten unter Menschen. Und in unserer Predigt heute geht es auch um einen Ort der Begegnung. Sogar um einen Ort, der für heilsame Begegnungen gedacht ist. Und wir haben ja eine Themenreihe und diese Themenreihe heißt Das Herz, unser innerer Garten. Gucken, ob das weitergeht. Es kann sein, dass jetzt hinten da irgendwie, Gerhard, wenn du es einfach mal weiter, Dankeschön. Das Herz, unser innerer Garten. Ja, unser Herz. Das ist ja der Ort, wo wir unsere Gedanken haben, unsere Empfindungen. In unserem Herzen fühlen wir Freude, wir fühlen Lebenslust, Vertrauen, Liebe, Mut, aber eben auch Schmerz, Trauer, Angst oder Verzweiflung. Und in dieser Gemengenlage von Gefühlen und Gedanken findet in unserem Herzen immer ein ständiges Gespräch statt. Ein Gespräch, das nie verstummt. Wir können das einfach nicht ausschalten, das geht nicht. In dem Psalm 19 vorhin spricht der König David über das Gespräch seines Herzens und beendet mit folgenden Worten diesen Psalm. Da heißt es, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist der letzte Vers des Psalm 19. David öffnet gegenüber Gott sein Herz und bittet Gott in das Gespräch seines Herzens hinein. Warum tut er das? Was sind seine Beweggründe, Gott in das Gespräch seines Herzens einzuladen? Heute wollen wir darüber nachdenken. Deshalb lautet der volle Titel der heutigen Predigt, Das Herz, unser innerer Garten, Ort der heilsamen Begegnung. Von Kaiser Marcus Aurelius, römischer Kaiser von 161 bis 180 nach Christus war er Kaiser gewesen, ist folgendes Zitat überliefert. Da heißt es, das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken daraus machen. Das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken daraus machen. Das heißt, unsere Gedanken prägen unser Leben. Sie formen unsere Persönlichkeit geradezu. Was wir denken, formt unsere Persönlichkeit. Gedanken haben Macht. Warum haben sie Macht? Weil sie mit uns etwas machen. Gedanken schaffen Realitäten. Und weil es nun in uns unaufhörlich denkt, sollten wir unseren Gedanken mehr Aufmerksamkeit schenken. womit gehen eigentlich meine Gedanken gerade spazieren? Wo gehen deine Gedanken gerade spazieren? Manchmal macht man sich das gar nicht bewusst. Wer hat sich nicht schon zum Beispiel schon einmal ertappt, wie er stundenlang über irgendwelche Menschen nachdenkt? Weil er diese oder jene vermeintliche oder auch tatsächliche Ungerechtigkeit oder Gemeinheit begangen habe, das beschäftigt dann einen permanent. Man denkt nach, wie man ihm oder ihr demnächst begegnen wird, ja, und vor allen Dingen auch, was man sagen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder wir grübeln oft über Probleme nach, manche Sorgen. Wir jammern und klagen innerlich und manövrieren uns unmerklich in so eine düstere Stimmung hinein. Manchmal merkt man es gar nicht. Auf einmal befindet man sich da mitten in so einer düsteren Stimmung und denkt, wenn man endlich mal wieder nachdenkt, wo kommt das eigentlich her? Uns beschäftigen Pläne. Manche leben in Tagträumen. Andere haben Wünsche und denken darüber nach. Oder es bedrängen uns Gedanken, die man lieber niemandem erzählt. Aber sie kommen immer wieder. Unsere Gedanken beschäftigen sich oft, ja selbst mit uns selbst. Es meldet sich in uns die Stimme von anderen Menschen zum Beispiel. Menschen, die vielleicht schon längst nicht mehr da sind. Großeltern oder Eltern. Lehrer, die immer mit einem erhobenen Zeigefinger vielleicht uns was gesagt haben. Und das hat sich so eingebrannt in uns, dass es immer wieder kommt. Oder ehemalige Klassenkameraden oder Kollegen. Und so gleicht das Selbstgespräch unseres Herzens manchmal einem wilden Durcheinander. Früher fand ich ja das Lied "Die Gedanken sind frei genial". Klar, es besingt die wunderbare innere Freiheit der Gedanken. Das ist ja auch was Wahres dran. Wenn es an äußerer Freiheit mangelt, das Lied ist ja da gerade entstanden, ja, also äußere Freiheit mangelt, aber innerlich bin ich frei, ich kann denken, was ich will, da kann mich kein Diktator dran hindern und so, das ist mit dem Lied gemeint. Aber je älter ich werde, frage ich mich zunehmend, sind unsere Gedanken wirklich so frei, wie wir meinen? Sind wir nicht manchmal eher auch Opfer unserer eigenen Gedanken und Gefangene unserer Gedankengebäude? Gleicht unser Herz wirklich einem fruchtbaren Garten, um im Bilde zu bleiben? Gleicht unser Herz einem Ort heilsamer Begegnung? Verstehen wir vielleicht jetzt, warum der König David Gott in das Selbstgespräch seines Herzens einlädt? In Psalm 19,15 haben wir das ja gelesen. Vielleicht braucht doch eher statt einem Selbstgespräch, sollte vielleicht doch eher ein Zwiegespräch oder ein Zweiergespräch in uns stattfinden, um aus unserem Herzen einen blühenden Garten zu machen. War das vielleicht König Davids Beweggrund, wenn er Gott zum Zweiergespräch einlud? Sollten wir vielleicht auch Zweifel darüber hegen, ob wir mit unserem Selbstgespräch wirklich auf einem guten Weg sind? König David zumindest hatte Zweifel. Er wusste nicht so richtig, was ich jetzt denke. Ich möchte all denen sagen, die tief in sich auch diese Unsicherheit spüren. Ihr seid mit König David in guter Gesellschaft. Das ist doch schon mal was Tolles. Wir müssen nicht immer wissen, was der richtige Gedanke und der gute Weg ist. Wir dürfen auch ratlos sein. Und unserem Selbstgespräch unseres Herzens dürfen wir auch misstrauen. Schlecht ist es nur, wenn wir mit unserer Ratlosigkeit bei uns selbst bleiben. Oder noch schlimmer, anderen Menschen vorspielen, wir wüssten es genau, obwohl es in unserem Herzen ganz anders aussieht. Wie der König David brauchen wir auch ein Zweiergespräch. An dieser Stelle kommt natürlich die Frage auf oder der Gedanke auf, kann ich nicht auch mit Menschen mich austauschen? Natürlich geht das. Freilich machen wir ja auch sehr oft, mit Menschen uns auszutauschen. Darüber möchte ich gern in der nächsten Predigt was sagen. Aber manchmal überschätzen wir uns, wenn wir meinen, wir könnten anderen immer eine Hilfe sein. Seien wir mal ehrlich. Denn grundsätzlich sitzen wir alle ja in einem Boot. Was hilft es, wenn ein Ratloser einem anderen Ratlosen einen Rat gibt? Es kommt eine weitere Ratlosigkeit dazu. Mehr ist es dann auch nicht. Nein, König David wünscht sich ganz bewusst zuerst das Zweiergespräch mit Gott. Wusste er doch, an wen er sich im Gebet wendet, nämlich an den Gott, dessen wunderbare Gottesnamen. Es gibt ganz viele Gottesnamen in der Bibel. Aber eine geballte Ladung an Gottesnamen finden wir bei Jesaja im 9. Kapitel. Wunderbare Namen, zum Beispiel wird Gott da genannt, Wunderbarer. Gott, der Wunderbare. Oder, hier haben wir es, Ratgeber. Gott, der Ratgeber. Oder starker Gott. Vater der Ewigkeit. Ist nicht wie unser leiblicher Vater, der irgendwann weg ist. Nein, Gott ist ein Vater der Ewigkeit. Er begleitet uns, kann uns unser ganzes Leben, wenn wir es zulassen, kann unser ganzes Leben hindurch begleiten bis in die Ewigkeit hinein. Ist das nicht ein Vorrecht? Und dann natürlich Fürst des Friedens. Im Gebet wenden wir uns an diesen starken Gott, an diesen dreieinigen Gott, der alles geschaffen hat, der alles, aber auch wirklich alles weiß. Ist tatsächlich so. Gott weiß wirklich alles. Wie geht es aber praktisch nun? Wie mache ich mein Herz zu einem Ort heilsamer Begegnung mit dem lebendigen Gott? Ich habe mir mal drei praktische Punkte mal überlegt, die ich gerne weitergeben möchte, auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus, wie das gehen kann. Erstens, die heilsame Begegnung braucht einen Ort und braucht eine besondere Zeit. Die heilsame Begegnung braucht einen Ort und braucht eine besondere Zeit. Den ersten Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir unser Gebet einfach abspulen. Als religiöse Pflichterfüllung. Ja, ich muss ja noch beten. Ja, heute Morgen schnell noch und dann geht's los. Schnell wird dann ein Gebet gesprochen zwischen Frühstück und Aufbruch zur Arbeit. Dabei ist man gar nicht richtig bei der Sache. Das Herz ist eigentlich zu. Es kommt nicht zum tatsächlich wirklichen Zweiergespräch, sondern bleibt ein fruchtloser Pflichtmonolog. Und sowas stärkt nun wirklich nicht. Und dann gehen viele auch ohne gestärkt zu werden aus diesem Gebet raus. Aber das ist kein Wunder. Warum? Weil ich das Herz zugelassen habe. Ich habe gar nicht mein Herz geöffnet. Dann kann das auch nicht fruchtbar werden. Wie geht's anders? Zuerst mal muss ich mir wirklich Zeit nehmen. Wofür? Ja, meine Seele und mein Herz muss ja erst mal still werden. In Psalm 62 betet David, meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Meine Seele muss still werden. Solange sie noch hektisch ist, ist das schwierig. Wie geht das? Ich mache mir bewusst, ich trete jetzt vor den Thron des dreieinigen Gottes. Wenn wir uns das wirklich bewusst machen, ist das nochmal was ganz anderes. Zu wem beten wir denn eigentlich? Wir beten zu dem Schöpfer dieser Welt. Wir beten zu dem, der hier diese Gottesnamen trägt. Das ist nicht einfach mal so, ja, sondern wenn wir uns das bewusst machen, das ist der erste Punkt. Ich mache mir bewusst, ich trete jetzt wirklich vor Gott. Ich vergegenwärtige mir, dass die Zeit des Gebets jetzt die wichtigste Zeit des Tages ist. Ich bin fest davon überzeugt, es ist wirklich die wichtigste Zeit. Ich spreche mir gegenüber das Verbot aus, im Gebet oberflächlich zu plappern. Das beobachte ich auch oft bei mir. Man kommt so schnell ins gedankenlose Plappern hinein und dann ist man schon wieder im religiösen Pflichtprogramm. Ich entscheide mich jetzt ganz da zu sein. Mit meiner ganzen Präsenz, ja mit meinem Kopf, mit meinem Verstand, aber auch mit meinem Herz und mit meiner Seele. Paulus sagt das mal, David sagt das mal an einer Stelle in seinem Psalm. Ich bin mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen jetzt bei dir. Diese Übung ist wichtig, damit diese Zeit des Zweiergesprächs eine wertvolle Zeit wird. Das wäre der erste Punkt. Und da kann ja jeder gucken, wie komme ich eigentlich wirklich zu dieser Ruhe? Da sind wir auch alle anders. Aber das ist notwendig. Der zweite Punkt. Ich bitte Gott, ich trete im Geist vor den Thron Gottes und lobe Gott. Zum Beispiel nehme ich mir einen Gottesnamen vor, Wunderbarer. Worin ist denn Gott wunderbar? Dass man da erstmal drüber nachdenkt. Und das dann Gott sagt. Dann wird nämlich der Verstand angeregt. Ich komme nicht ins Blabbern, sondern ich mache mir wirklich die Mühe, darüber wirklich nachzudenken, wofür ich danken möchte. Denken und danken gehören zusammen. Oder ich nehme mir den Psalm 19 vor, zum Beispiel. Man kann auch andere Psalmen nehmen. Dann lese ich zum Beispiel, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und dann lese ich nicht gleich weiter. Ich könnte ja gleich weiterlesen, ja? Blablabla. Nein, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ja, wie machen das die Himmel? Und dann denke ich an die Sonne, ich denke an den Mond, ich denke an die unzähligen Sterne. Ja, das ist doch eine Ehre Gottes, wenn wir an diese Sterne denken, an dieses unbegreifliche Universum. Und dann komme ich ins Staunen. Dann kommt man automatisch ins Staunen. Und dann kann ich mein Staunen auch Gott gegenüber ausdrücken. Okay, wenn ich das getan habe, gehe ich weiter. Nächster Satz. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Was ist mit Feste eigentlich gemeint? Es ist die Erde. Dann bestaunt man, dann beschaut man die Erde, die Natur, was Menschen alles können, was Gott ihnen geschenkt hat. Und dann komme ich da auch ins Loben und Danken. Ach Herr, wie wunderbar hast du die Blumen geschaffen. Wie wunderbar ist jetzt der Frühling. Diese Dinge Gott sagen. Und so kann ich Gott anbeten. Und dann geht es zum nächsten Gedanken. Der nächste Gedanke im Psalm. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen. Wie geht das nun wieder? Ja klar, ich stelle mir zum Beispiel die Menschen vor, ja, die immer beten Menschen und loben Gott. Und ein Tag sagt es dem anderen, dann kann man so viel Gedanken und dann kann man Gott darüber loben und preisen. Dann, damit tritt man in den Thronsaal Gottes ein. Indem ich Gott lobe, weiß ich auch, dass ich nicht allein bin, sondern die ganze Engelwelt Gott lobt Gott. Das wissen wir von der Bibel her. Wir treten sozusagen mit den Engeln in die Herrlichkeit Gottes hinein. Und das müssen wir uns vorstellen. Ansonsten bleibt unser Gebet so flach, wenn wir nicht diese Wirklichkeit auch wahrnehmen. Und dass ich nicht alleine bete, auch andere Menschen beten ja in diesem Augenblick. Und ich bin in der großen Gemeinde, auch wenn ich alleine bete, bete ich in der großen Gemeinde. Und lobe mit anderen, auch wenn ich es nicht weiß. Vielleicht lobt ja gerade jemand von der Landeskirchengemeinschaft auch Gott in diesem Augenblick. Aber garantiert auf dieser Welt. Auch andere Menschen loben Gott. Und mit denen zusammen bin ich zusammen. Und dieses ist wichtig, dass ich also mit diesem Lob erstmal vor Gott trete. Und dann das Dritte. Ich bitte Gott, das Gespräch meines Herzens zu sortieren. In dieser Phase des Gebetes lege ich Gott, der ein starker Gott und ein wunderbarer Ratgeber ist, meine Fragen, meine Sorgen und Befürchtungen, meine Ängste und meine Ratlosigkeiten vor. Mal mehr, mal weniger. Ich lasse also Gott einen Blick in mein Herz tun, indem ich es einfach hinhalte. In Gedanken, im Geist. Einfach das Herz hinhalten. Und hier ist auch gut, die Bibel mit am Platz zu haben und eventuell auch drin zu lesen. Was geschieht in dieser Zeit? Meine Gedanken kommen weiter zur Ruhe. Es geschieht etwas, das der Apostel Paulus in 2. Korinther 10, 5 schreibt. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. So hören die Gedanken in mir auf, eigene Wege zu gehen. Für uns Christen kann es eben nicht heißen, die Gedanken sind frei. Nein, wir sollten über unsere Gedanken zu herrschen lernen. Indem wir sie gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Es lösen sich in dieser Zeit Gedankenknoten. Es kann sein, Mir wird in dieser Zeit eigene Schuld bewusst. Und das ist gut so. Eigene Sünde und Schuld. Jesus möchte gerade in uns das bewirken, dass wir in unserer Gedankenwelt Jesus Christus gehorsam werden. Wir erinnern uns ja, welchen starken Einfluss unsere Gedanken auf unsere Persönlichkeit haben. Wenn wir wirklich ehrlich unser Herz dem dreieinigen Gott hinhalten, beginnt er es zu läutern und zu reinigen. Wir werden zunehmend sensibel, und das ist gut so, zunehmend sensibel, um Schuld und Sünde in unserer Gedankenwelt zu erkennen und ja schmerzlich vielleicht auch zu erkennen und uns danach sehnen, unsere Gedanken mit den Gedanken Gottes in Einklang zu bringen. Darum geht es ja, dass ich meine Gedanken mit den Gedanken Gottes in Einklang bringe. Dieser Prozess gehört zum Erwachsenwerden im Glauben dazu. Da bin ich mir ganz sicher. Als ich jung im Glauben war, war das für mich kein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, je älter man im Glauben wird, wird es irgendwann Thema. Und es ist gut, wenn ihr das bei euch beobachtet. Das ist ein guter Lernprozess. Und wer es noch nicht beobachtet hat, ja, der ist heute mal dran erinnert worden. Und man kann ja da auch mal anfangen und sagen, okay, es geht wirklich auch um meine Gedanken, nicht nur um das, was ich tue, sondern auch, was ich denke. Denn aus den Gedanken kommt ja das, was ich tue. Wenn ich Gedanken in mir entdecken sollte, über die Gott traurig ist, ja, dann darf ich sie gleich Jesus geben. Und das ist ja auch so eine tolle Sache. Wir dürfen mit unseren Gedanken, auch mit den schlimmen Gedanken, die wir manchmal haben, zu Jesus gehen. In der Zeit des Zwiegesprächs mit Gott kann es sein, dass der Heilige Geist Worte auf einmal lebendig macht. Gottesworte, Bibelworte, die ich mal in meinem Herzen habe, mir neu ins Bewusstsein bringt und lebendig macht. Und das tut wirklich gut. Wer das erlebt, der merkt, wie gut das tut. Denn, weil ich dann ein Vatererlebnis habe. Das heißt, ich erlebe dann, wie der Vater der Ewigkeit ganz lebendig zu mir spricht. Und das sollten wir auch anstreben. Das sollten wir auch darum bitten, dass wir solche Erfahrungen machen, dass das Wort Gottes auf einmal lebendig in mir wird. Diese Worte brauche ich natürlich in meinem Herzen und deswegen ist es nicht gut, wenn ich das Bibelwort nur im Schrank stehen habe, sondern wenn ich mich damit beschäftige. Es ist wichtig, dass wir uns wirklich regelmäßig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das ist der Grund dafür. Denn dann kann der Heilige Geist darauf zurückgreifen, wenn ich sie im Herzen habe. Ich habe ja nicht immer die Bibel vor, sondern manchmal kommt dann so ein Wort, was ich im Herzen habe, auf einmal hoch und es wird lebendig. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes und es ist ein schönes Werk, eine wunderbare Erfahrung. Und wer regelmäßig Bibel liest, bekommt eben wirklich ganz automatisch Schätze des Wortes Gottes in sein Herz hinein. Und einen besseren und dauerhafteren Schatz gibt es nicht. Der ist wirklich dauerhaft. Sogar dauerhafter als Gold. Unter diesem heilsamen Einfluss ordnet sich mein Herz. Und dann kann sich auch der Friede des Friedensfürsten Jesus in meinem Herzen ausbreiten. Was geschieht noch in dieser Zeit des Zwiegesprächs? Manchmal empfange ich Impulse, die mir sagen, was als nächstes zu tun ist. Oder ich erlebe es, wie Gott mich an Dinge erinnert, die ich in meiner Vergesslichkeit schon verdrängt habe. Das passiert auch manchmal. Auf einmal kommt das wieder hoch und dann, Mensch, das muss ich auch noch machen. Ja, dann nehme ich mir einen Zettel, schreibe es auf. Also das passiert auch in dieser Zeit. Ja, und dann nach einer angemessenen Zeit bedanke ich mich bei Gott und beende diese besondere, heilsame Begegnung mit ihm. Ich möchte euch Mut machen, immer wieder auf diese Art und Weise oder auch auf Wegen, die ihr entdeckt, in so ein heilsames, ehrliches und mit vollem Bewusstsein geführtes Zweiergespräch mit Gott zu kommen. Jeder Mensch braucht das, jeder von uns braucht das, damit wir reichlich Frucht im Sinne unseres Gottes bringen können. Das macht uns auch stark, auch in Zeiten von Krisen. Wir leben ja im Moment in einer Krise und wir wissen auch nicht, ob diese Krise, ja, bald vorbei ist oder ob sie gar noch schlimmer wird. Wir wissen nicht, was wirtschaftlich auf uns zukommt. Und in dieser Krise ist wichtig, dass wir einen festen Halt haben. Und dieser feste Halt, den können wir nur in Gott finden, damit wir nicht untergehen. Und deswegen ist das so wichtig. Und ich lege das deswegen euch auch so ans Herz. Und es nimmt uns die Angst und macht uns mutig, als Söhne und Töchter oder Töchter und Söhne Gottes zu leben. Dazu segne uns unser lebendiger Gott, der Wunderbare, der Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit.